Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. In dieser Stunde werden wir sicherlich einiges zu hören bekommen, was uns bedrücken wird oder entsetzen wird. Unser Gast stemmt sich dagegen, als Ärztin nämlich. Panyan Parwanta ist Gynäkologin und seit Jahren bei Ärzten ohne Grenzen engagiert. Inzwischen koordiniert sie die Arbeit als Vorstandsvorsitzende der deutschen Sektion. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Programm sind, Frau Parwanta. Hallo, schönen guten Tag.
Guten Morgen, hallo, danke für die Einladung.
Zum ersten Mal sind Sie 2011 für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz gewesen, und zwar in der Zentralafrikanischen Republik, wenn ich das richtig gelesen habe. Seitdem waren Sie viele Male unterwegs. Nach Ihren Erfahrungen, die Sie so in Krisengebieten sammeln, passiert es Ihnen da manchmal, dass Sie, wenn Sie hier sind in Deutschland, die Sorgen der Menschen so ein bisschen mit Unverständnis betrachten, so nach dem Motto, Mensch, euch geht's doch gut, genießt das doch mal?
Auch ich glaube, und das erkennt man ja an sich selber, die Sorgen des Alltags eines jeden sind in dem Moment so groß, wie sie sind. Und die Sorgen anderer Menschen machen das jetzt nicht unbedingt kleiner. Aber man wird auf jeden Fall selbst dankbarer für die Möglichkeiten, die ich zumindest die ich habe als Ärztin, aber auch als Person, die Freiheiten, die ich hier habe. Und gleichzeitig werde ich mir immer wieder bewusst über die Ungerechtigkeiten unserer Welt und die Ungleichheit in unserer Welt, die herrscht.
Also das heißt, für Sie ganz persönlich relativiert sich eine ganze Menge durch Ihre Arbeit.
Ja, würde ich schon sagen.
Panyan Parwanta, sie ist Frauenärztin, Gynäkologin. Ein Traumberuf für Sie, stimmt das eigentlich?
Ja, also ich bin schon, ich mache diesen Job schon sehr gerne, ja, kann ich so sagen.
Wie kommt das? Was ist da besonders, der Reiz daran? Wie sind Sie darauf, warum haben Sie sich darauf spezialisiert?
Ich glaube, ursprünglich hatte ich das sicherlich nicht vor, als ich Medizin studiert habe. Das ist im Laufe des Studiums gekommen, dass ich gemerkt habe, es ist ein sehr vielseitiges Fach. Die Gynäkologie und Geburtshilfe ist ein Fach, in dem wir junge, gesunde Patientinnen begleiten dürfen in sehr besonderen Momenten ihres Lebens, nämlich während der Schwangerschaft und während der Geburt. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Fach, in dem wir an der Seite von krebskranken Patientinnen sein dürfen. Es ist ein Fach, in dem man konservative Medizin in dem Sinne macht, dass wir eben Patientinnen die bestmögliche medikamentöse Behandlung zukommen lassen und gleichzeitig aber auch eine chirurgische Intervention, wenn nötig, durchführen. Also es hat ganz, ganz viele Aspekte, genau. Und das hat mich sehr begeistert. Und es ist aber auch ein Fach, was ja in sehr vielen sozialen Bereichen einfach ein wichtiger Faktor ist, gerade wenn es um sexuelle, reproduktive Gesundheit, aber auch Rechte geht, um Rechte von jungen Mädchen und Frauen, um das Recht auf den eigenen Körper.
Das habe ich nämlich gerade gedacht, dass Sie einerseits, fand ich das beeindruckend, dass Sie gesagt haben, gesunde Menschen kommen ja zu Ihnen, gesunde Frauen kommen zu Ihnen, wenn man zur Vorsorge geht, genau, und Sie können ganze Lebenswege verfolgen. Dann habe ich auch so gedacht, Ihr Fach ist ja genau das, wo so wichtig ist, ein gutes Gefühl zum eigenen Körper zu entwickeln. Aufklärung und Selbstbestimmung sind wahrscheinlich so ganz wichtige Themen bei einer Frauenärztin, oder?
Absolut. Und ich würde weitergehen, es ist mehr als nur das Gefühl, sondern das Recht auf den eigenen Körper. Wir diskutieren das hier zurzeit weltweit, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht, dass Frauen das Recht haben, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Und das sehen wir aber auch in unseren Projekten darüber hinaus, dass an vielen Orten Frauen nicht alleine über ihren eigenen Körper bestimmen. Und das ist auch ein Aspekt, der in unserem Beruf einfach sehr, sehr wichtig ist, die Frauen darin zu unterstützen.
Haben Sie die Zeit, also als Ärztin, weil das ist ja eigentlich also gerade dieses über den eigenen Körper tatsächlich auch bestimmen zu dürfen, dieses Gefühl zu unterstützen. Haben Sie als Ärztin die Möglichkeit dazu?
Ich denke schon, ja. Also ich glaube, auch wenn manchmal die Kontakte zwischen Patientinnen und Ärzten nicht immer sehr, sehr lang sind, selbst wenn es wenige Minuten sind, ist ein Arzt-Patienten-Kontakt ist, glaube ich, immer ein intimer Kontakt, aber gerade in der Gynäkologie und Geburtshilfe, ist es eine sehr intime Situation. Und da ist es sehr wichtig, wie man meiner Meinung nach als Ärztin auch mit seinen Patienten umgeht, dass die Patientinnen sich angenommen fühlen und sich auch trauen, über ihre Sorgen und Ängste und über ihren Körper zu sprechen. Mhm. Dass wir unterstützen und nicht urteilen, ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt junge Frauen, die eine Genitalbeschneidung durchgemacht haben, für viele ist es ein erneutes Trauma, wenn sie von MedizinerInnen so behandelt werden, dass sie sich stigmatisiert fühlen,
ja,
und sich dann mit ihren Sorgen nicht trauen, medizinische Unterstützung zu suchen. Und da ist es wichtig, dass wir die Situation, in der eine Frau ist, annehmen und sie darin unterstützen, den Weg zu gehen, den sie gehen möchte und nicht den Weg, den wir vielleicht als richtig, ja, oder falsch.
Sagen Sie, Genitalverstümmelung sprechen Sie an. Ist das ein Thema, mit dem Sie vor allem auf Ihren Einsätzen konfrontiert werden oder auch hier in Deutschland?
Tatsächlich ist das ein Thema, das ich in Deutschland sehr viel gesehen habe und mit dem ich konfrontiert war, weil wir auch in Deutschland zunehmend mehr PatientInnen haben, die eine weibliche Genitalbeschneidung in ihrem Leben durchgemacht haben, ja, die medizinischen Rat suchen. Und wir sehen natürlich in Deutschland, ist das leider nicht unbedingt Teil unserer medizinischen Ausbildung oder auch der gynäkologischen Ausbildung. Das kann für die Frauen das manchmal erschweren. Wir haben in Deutschland zunehmend tolle KollegInnen, die sich damit auseinandersetzen, die sich für diese PatientInnen einsetzen, die darüber weiterbilden. Es tut sich was, aber ja.
Sie haben jetzt gerade gesagt, da ist es dann natürlich auch wichtig, anzunehmen, was die Frau will und wie weit sie vielleicht auch gehen will. Was können Sie als Gynäkologin für sie tun bei doch wahrscheinlich sehr starken Einschränkungen, körperlichen Einschränkungen und Problemen, oder?
Ich kann sie medizinisch informieren. Ich kann ihr erklären, welche Symptome womit zusammenhängen und welche nicht und welche Möglichkeiten sie hat. Und letztendlich ist es im Ermessen der Frau zu entscheiden, ob sie sagt, es ist aber für mich in Ordnung, so wie es gerade ist, oder sie vielleicht ja eine Behandlung, eine Therapie, eine Operation möchte. Das obliegt am Ende der Patientin.
Ist es denn möglich, eine Genitalverstümmelung rückgängig machen? Kann man sie ja nicht, denn da ist ja was weg.
Aber
man kann Probleme minimieren?
Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Probleme zu minimieren, ja. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit der rekonstruktiven Chirurgie, auch in Deutschland. Mhm. Es gibt Kollegen, die das durchführen, ja.
Steht da auch im Hintergrund für Sie, weil wir gerade über auch Selbstbestimmung gesprochen haben, bei diesen Frauen vielleicht durch Aufklärung, Sie haben ja gesagt Aufklärung, vor allem medizinische Aufklärung, steht da auch im Hintergrund, dass Sie gerne möchten, dass weiteren Generationen das Schicksal erspart bleibt?
Natürlich. Und da ist zumindest meiner Meinung nach das Wichtigste, dass die Menschen, die es erlebt haben, wissen, die Korrelation zwischen den medizinischen Folgen und dieser Prozedur, die häufig in einem Alter, in dem sie selbst keine Wahl hatten und keine Möglichkeit darüber zu entscheiden, durchgeführt wurde, dass diesen Zusammenhang verstehen und verstehen, was das bei ihnen verursacht hat, weil sie sind diejenigen, die am besten dann darüber sprechen können und sie sind diejenigen, die sich dafür einsetzen können, dass spätere Generationen das nicht mehr erleben müssen.
Weil ehrlich gesagt fehlt mir so vollkommen das Verständnis dafür, dass man es tatsächlich in so einer Situation zulassen könnte, dass der eigenen Tochter genau dasselbe angetan wird. Können Sie da Verständnis für entwickeln?
Ich sage andersrum, ich versuche nicht darüber zu urteilen, dass das kulturelle erstmal gehe ich davon aus, dass keine Eltern ihrem Kind was antun wollen, wovon sie ausgehen, dass es schädlich für das Kind ist. Dafür müssen sie aber erst verstehen, dass das, was passiert, medizinische Schaden davon trägt. Und diesen Zusammenhang herzustellen, sehe ich als unsere Aufgabe an. Wenn ich aber lediglich über etwas urteile und etwas verurteile, glaube ich nicht, dass das bei Menschen dazu führt, dass sie es verhindern, sondern ich bin überzeugt davon, dass die meisten Eltern das Beste für ihre Kinder möchten und dafür verstehen müssen, was eventuell schädlich für ihre Kinder sein kann.
Also Aufklärung, Aufklärung und kein eigenes Urteil, sagt hier unser Gast Panyan Parvanta. Seit wann haben Sie ein Interesse an Ärzte ohne Grenzen entwickelt?
Ich glaube, die Organisation kennen tue ich gefühlt schon ewig. Ich kann nicht den Moment sagen, wo ich sie zum ersten Mal kennengelernt habe. Im Studium habe ich mich sehr viel mit der Arbeit der Organisation auseinandergesetzt, vor allem als es um das Recht von Menschen auf die HIV-Medikation ging. Zu Anfängen war das einfach sehr, waren die Patente, haben die Medikation für die meisten Betroffenen weltweit nicht zugänglich gemacht. Und Ärzte ohne Grenzen hat sich sehr dafür eingesetzt, dass HIV-Medikation für alle Menschen zugänglich ist, was mich sehr beeindruckt hat. Und ich mich dadurch im Studium noch mehr mit der Organisation auseinandergesetzt habe. Ja, relativ bald nach dem Studium war für mich eigentlich klar, dass ich gerne mit dieser Organisation zusammenarbeiten möchte.
Das bedeutet und, man braucht 2 Jahre Berufserfahrung und man braucht Französischkenntnisse, weil Médecins Sans Frontières eine ursprünglich französische Organisation ist. Hatten Sie das alles schon?
Ursprünglich französisch sind wir mittlerweile eine internationale Organisation.
Aber Französisch muss man trotzdem sprechen, oder?
Genau, also damals hieß es für mich zumindest, ich sollte Französisch lernen. Heute ist es Gott sei Dank kein Muss mehr. Aber man sollte neben Englisch eine weitere Sprache sprechen, die häufig gesprochen wird. Genau, und ich habe damals dann nach 2 Jahren Berufserfahrung und mich weiterbilden im Französischen, genauso ist es, habe ich mich dann bei der Organisation beworben. Und habe, wie Sie eingangs gesagt haben, 2011 meinen ersten Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen gehabt und bin seitdem immer wieder mit der Organisation verbunden geblieben.
Und zwar waren Sie da in der Zentralafrikanischen Republik. Ich bekomme immer die Informationen von Ärzte ohne Grenzen zugeschickt. Und da war jetzt gerade das letzte Blatt, da ging es wieder. Nach Jahrzehnten der bewaffneten Gewalt erlebt die Zentralafrikanische Republik eine massive Gesundheitskrise. Also man ist nach wie vor in der Zentralafrikanischen Republik tätig, ne?
Ja, also die Zentralafrikanische Republik gehört leider zu den Ländern, die eine der vergessenen Krisen unserer Zeit, würde ich sagen, sind. Die Situation war schon 2011 katastrophal. Eine der Länder mit den höchsten kindlichen Sterblichkeitsraten weltweit. Gerade während der Malaria-Saison hohe Zahlen an Mangelernährung.
Und wenn ich mir vorstelle, dass man da so als ganz junge Ärztin, als gerade vom Studium oder aus der Uni kommt, damit konfrontiert wird. Wie ging es Ihnen damals?
Es war schwierig. Es war schwierig, vor allem Kinder sterben zu sehen und nicht immer in der Lage zu sein, dem entgegenzutreten. Ich hatte das Glück, dass ich Kollegen hatte, die mir eine große Unterstützung waren. Vor allem unsere nationalen Kolleginnen, die Krankheitsbilder schon seit Jahren kennen, für die das nichts Neues ist, die damit umzugehen wissen.
Also ist das am Anfang so, dass man das Gefühl hat, dass man eigentlich nichts ausrichten kann, habe ich den Eindruck, dass Sie also die Kolleginnen brauchten, die sagen, doch, du bist hier an der richtigen Stelle, du kannst was ändern?
Nichts ausrichten würde ich es nicht nennen, aber vielleicht nicht so viel, wie man gerne möchte. Also ich glaube, man kommt dann doch, es ist eine große Herausforderung und ich glaube, das hat sich durch die Projekte, in denen ich war, durchgezogen, dass ich sicherlich eine Fachexpertise mitbringe und gleichzeitig aber sehr auf die Expertise meiner lokalen Kollegen vor Ort angewiesen bin, weil sie einfach die Gegebenheiten vor Ort so viel besser kennen und einschätzen können. Und auch das haben Sie vielleicht gerade, wenn Sie auch den Bericht gelesen haben von unserem Kollegen aus der Zentralafrikanischen Republik gesehen, die allermeisten unserer KollegInnen sind lokale Kollegen. 90% unserer Mitarbeiterinnen weltweit sind lokale Mitarbeiter und ohne die würde das gar nicht funktionieren. Und jemand wie ich bringt eine Expertise eines Fachbereiches mit, aber das ist nur ein Bruchteil von der ganzen Arbeit.
Wissen Sie, wenn Sie sagen, ich bringe die Expertise eines Fachbereiches mit, also damals, als Sie angefangen haben, waren Sie noch gar keine Fachärztin, aber Sie sind dann auch mit den Erfahrungen aus der Zentralafrikanischen Republik, sind Sie dann später nach Indien gegangen, Sie waren ein ganzes Jahr in Indien, also wieder ganz woanders, dann waren Sie, als Sie Gynäkologin Ausgebildete waren, also fertig, waren Sie in Nigeria, also Sie haben vorhin davon erzählt, wie es in Ihrer Praxis zugeht, in der Sie in Deutschland arbeiten. Ihre Praxis ist auf Pränataldiagnostik spezialisiert. Also das ist Geräte, also basiert durchaus, man hat ganz viel zur Verfügung. Und jetzt kommen Sie nach Indien, in Nigeria, in den Irak. Sie sind also und müssen da sicherlich ganz anders vorgehen. Was ist das für ein Gefühl für Sie jedes Mal?
Ja, es ist in jedem Land dann auch nochmal anders. Also es ist nicht nur der Unterschied zwischen Deutschland und den Kliniken und den, in denen ich jetzt im Ausland arbeite, sondern der Unterschied zwischen den Möglichkeiten, die ich in der Zentralafrikanischen Republik hatte, gegenüber Indien, gegenüber Nigeria, ist, wie gesagt, in jedem Land oder auch im Irak unterschiedlich und den Gesundheitssystem vor Ort eben Gesundheitsversorgung vor Ort angepasst und ermöglicht. Das heißt zum Beispiel hatten wir im Irak ganz, ganz andere Möglichkeiten, weil das zum Teil vorher geherrscht, das ein sehr gutes Gesundheitssystem war. Ich habe meine KollegInnen vor allem im Ultraschall ausgebildet, während in der Zentralafrikanischen Republik hatten wir zu dem Zeitpunkt zumindest leider keine Ultraschallgeräte. In den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, in Indien oder der Zentralafrikanischen Republik, hatten wir keine Möglichkeit für Kaiserschnitte und mussten Patienten in die nächstgelegenen Kliniken weiterschicken, weil einfach die Möglichkeiten zum Teil so begrenzt sind, dass wir schauen müssen, wie viel und wie sehr können wir vor Ort unterstützen, wie viel können wir mit auffangen. Das macht es sicherlich nicht einfach, wenn man weiß, an manchen anderen Orten der Welt könnte es anders sein. Und trotzdem bieten wir das, was zu dem Zeitpunkt vor Ort möglich ist, den Patientinnen an.
Aber ich kann mir vorstellen, wo Sie auch gerade gesagt hatten, also man sieht dann, Sie haben Kinder sterben, sehen wahrscheinlich auch Mütter, wenn ich höre, was Sie sagen, da muss die eigene Verzweiflung eben doch manchmal auch ganz schön groß sein, ne?
Ja, also keine Frage, natürlich, egal wo auf der Welt, wenn man Patienten verliert, das ist schwer zu ertragen. Und es gibt einfach, Norden Nigerias ist einer der Orte mit der höchsten mütterlichen Sterblichkeitsrate weltweit. Und da brauche ich nicht davon ausgehen, dass wenn ich vor Ort bin, dass die sinkt. Und das ist unglaublich schwer zu ertragen, Frauen zu verlieren, die einfach, weil sie schwanger sind, weil sie ein Kind auf die Welt bringen. Das ist aber leider die Realität. Heute ist, dass jeden Tag 800 Frauen weltweit sterben, weil sie schwanger sind oder ein Kind auf die Welt bringen. Und das ist vielleicht das, was ich anfangs gemeint habe, diese Ungerechtigkeit, dass eine Schwangerschaft an manchen Orten der Welt ein Todesurteil fast schon sein kann. Das ist ein vielfältiges Problem. Das ist wegen Unsicherheiten vor Ort, dass die Patientinnen keine Vorsorge haben, nicht in Kliniken entbinden, nachts sich nicht trauen, in Kliniken zu gehen, weil es unsicher ist, weil die Wege zu weit sind, weil das Geld nicht da ist, weil die Gesundheitssysteme nicht da sind oder kaputt sind, weil sie angegriffen wurden. Mhm. All das sind Faktoren, die da mit eine Rolle spielen und sich dessen bewusst zu sein in einer globalen Welt, in der wir alle mit eine Rolle spielen, ist manchmal unerträglich, ja.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Panjan Pavanta, stellvertretende Vorsitzende der deutschen Sektion Ärzte ohne Grenzen. Sie ist zu Gast. Einer der ersten Einsätze von Ärzte ohne Grenzen überhaupt war Anfang der 80er Jahre in Afghanistan, dem Land, in dem sie 1982 geboren wurde. Frau Pavanta, ist das so ein bisschen auch, na, vielleicht sogar hat sie das mitbewegt, dass Afghanistan auch eine Rolle bei Ärzte ohne Grenzen spielt und ihr Geburtsland ist?
Ich glaube, dass Afghanistan bei Ärzte ohne Grenzen eine Rolle spielt, hat mich weniger bewegt, als dass Afghanistan mein Herkunftsland ist und ich dann...
Ich dachte, vielleicht noch mal so ein besonderes Verhältnis zu der Organisation,
ja,
oder so, das hatte ich
tatsächlich
so
gar nicht so, weil ich vor Ort das damals nicht mitbekommen habe. Als wir dort gelebt haben, habe ich die Organisation dort nicht kennengelernt. Und auch später habe ich mich zwar damit auseinandergesetzt, aber jetzt nicht so stark bezüglich Afghanistan.
Und im Einsatz waren Sie nie in Afghanistan?
Im Einsatz war ich bisher nicht in Afghanistan. Mhm. Ich glaube, was eine Rolle gespielt hat, war, dass ich einfach sehr früh zwei sehr unterschiedliche Welten kennengelernt habe. Dass wir aus Afghanistan raus mussten, weil dort Krieg herrschte. Und wusste irgendwann, dass ich, wären wir dort geblieben, hätte ich nicht Medizin studieren dürfen, wäre ich nicht, vielleicht nicht Ärztin geworden.
Ja.
Das hat sicherlich eine Rolle.
Ihre Eltern sind nach Deutschland gekommen, da waren sie 8. Haben Sie Erinnerung an die Flucht?
Ja, also ich war, mit 8 war ich, ich bin in Afghanistan noch zur Schule gegangen und kann mich noch an die Zeit dort gut erinnern. Und auch an die Flucht kann ich mich gut erinnern.
Waren Sie vorbereitet als Kind, dass was das bedeutet? Haben Sie irgendeine Vorstellung gehabt, auf was für einem Weg Sie da sind?
Nein, also als Kind war ich sicherlich nicht vorbereitet. Am Anfang war es, glaube ich, auch noch aufregend, weil ich bin in den Krieg reingeboren worden und während der Zeit, die wir in Afghanistan gelebt haben als Familie, konnten wir Kabul gar nicht verlassen. Ich bin in Kabul geboren und geschweige denn das Land. Das heißt, das war meine erste große Reise. Mhm. Und dadurch war es aufregend. Und es war aufregend, nach Deutschland zu kommen, wo wir schon viele Angehörige hatten, die ich zum ersten Mal dann live kennengelernt habe, von denen ich vorher nur gehört habe. Ja, richtig getroffen hat es mich, glaube ich, erst als ich dann verstanden habe, dass es nicht nur eine Reise war.
Dass Sie bleiben, ja, okay.
Ja.
Wie sind Sie aufgenommen worden in Kaiserslautern? Das war ja Ort, in dem Sie dann Ihre Kindheit verbracht haben, ne?
Ja, also in Kaiserslautern selbst, durch die Schule, durch die Gemeinschaft dort, muss ich sagen, hatten wir großes Glück, sind wir sehr gut aufgenommen worden. Was es vielleicht härter gemacht hat, war alles andere drumherum, das Institutionelle, würde ich sagen. Wir hatten ein Asylverfahren, was über Jahre hinweg lief, was Residenzpflicht mit sich gebracht hat, was bedeutete, dass ich keine Schulausflüge mitmachen konnte.
Achso, ich wollte nämlich gerade fragen, ob man als Kind, also wenn so ein ungeklärter Aufenthaltsstatus das bekommt, das haben Sie als Kind auch mitbekommen, eben?
Ja, das hat also bis zum Schluss, ich glaube ein Jahr vor dem Abitur war unklar, ob wir das Land verlassen müssen. Also das habe ich stark zu spüren bekommen, diese institutionelle Sicherheit und auch was das für meine Eltern bedeutete, dass wir teilweise alle 3 Monate, 6 Monate um einen Aufenthaltsstatus fürchten mussten.
Also permanente Anspannung.
Absolut, diese Unsicherheit, nicht zu wissen, wo führt die Zukunft hin? Mhm. Für mich persönlich, werde ich hier einen Schulabschluss bekommen? Werde ich die Möglichkeit haben, hier studieren zu dürfen? Ich hatte früh den Traum, mit Ärztin zu werden.
Und das haben Sie quasi immer die ganze Zeit betrieben, obwohl eben im Hinterkopf war, wer weiß, ob du das fertig machen kannst.
Ja, ja, und gleichzeitig wusste ich, jeden Tag, an dem ich hier zur Schule gehen durfte, war eine Chance, während die Taliban in Afghanistan geherrscht haben und Mädchen keine Schule besuchen durften.
Und jetzt wieder nicht dürfen.
Mhm. Ja.
Wie nehmen Sie die Asylpolitik in Deutschland wahr mit Ihrem Hintergrund, den Sie mitbringen, also mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
Ich würde mal über die Asylpolitik in Deutschland hinausgehen, auf die EU-Asylpolitik. Ja, und das ist das, was wir als Ärzte ohne Grenzen sehen, ist absolut schockierend. Wir sehen eine Politik, die gegenüber Schutzsuchenden auf Gewalt basiert. Das ist eine Rhetorik, die ja eine Entmenschlichung darstellt, dass Schutzsuchende als Bedrohung gesehen werden, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass Helfende kriminalisiert werden, dass Hilfesuchende kriminalisiert werden, dass zwangsweise Rückführungen in Staaten wie Niger, Tunesien oder Libyen durchgeführt werden, dass die libysche Küstwache unterstützt wird, mit dem Wissen, dass in Libyen Haftanstalten sind, wo den Menschen Gewalt, ja, sexualisierte Gewalt droht. Das ist ein System, was ich absolut, ja, einer Europäischen Union unwürdig finde, ein System der Abschottung und Abschreckung. Und ich frage mich, ja, wie wir dem Recht auf Asyl überhaupt unter den erlassenen Gesetzen überhaupt noch gerecht werden können. Dass es darauf basiert, dass die Menschen verängstigt werden, anstatt ein Recht auf Asyl zu bekommen.
Panyam Pavanta hat uns viel erzählt über ihre Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen. Frau Pavanta, Sie sind seit, ich glaube, letztem Jahr Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen der deutschen Sektion. Was bedeutet das denn? Was sind das denn für andere Aufgaben? Vollkommen andere Aufgaben wahrscheinlich als in meinem Einsatz. Nur noch Büro und Koordination?
Es ist vor allem viel Kommunikation, würde ich sagen. Es ist die Koordination von den Projekten werden von unseren dafür zuständigen Kolleginnen weltweit gemacht. Unsere Aufgabe vom Vorstand ist vor allem, ja, dafür Sorge zu tragen, dass wir als Organisation, als Verein unseren den Weg, die unseren Prinzipien treu bleiben, dass wir die Richtung der Organisation mit aufzeigen.
Was heißt denn, dass sich treu bleiben? Also heißt das dann beispielsweise mit Politikern verhandeln, ob man überhaupt in den Einsatz kommt? Oder wird Ärzte ohne Grenzen eigentlich angefordert oder sucht Ärzte ohne Grenzen bestimmt Ärzte ohne Grenzen, wo es hingeht?
Das ist genau die richtige Frage in beiden Richtungen. Also zum einen, ja, mit Politikern verhandeln, mit politischen Akteuren sprechen, mit allen politischen Parteien reden können und dahin gehen, wo die Not am größten ist und nicht dahin gehen, wo wir hinverlangt oder hingeschickt werden. Und das ist nur möglich, weil wir eine unabhängige Organisation sind. Das heißt, wir finanzieren uns ausschließlich über Spendengelder und entsprechend haben Regierungen nicht die Möglichkeit, uns zu sagen, was wir tun oder lassen können, sondern wir sind dort tätig, wo wir die größte Not sehen. Und das ist eins der wichtigsten Prinzipien unserer Arbeit.
So habe ich zum Beispiel ja vorhin gesagt, dass Sie in der Zentralafrikanischen Republik seit Jahrzehnten sind. Ein anderes Beispiel ist der Sudan. Da gibt es zwar eine UN-Mission im Konfliktgebiet, jahrelangen Konflikt, ist aber von der Öffentlichkeit eigentlich nicht weiter beachtet. Aber Ärzte ohne Grenzen ist auch die ganze Zeit im Sudan.
Das ist richtig, wir sind seit vielen Jahren im Sudan, was aber im Sudan nicht beachtet und nicht gesehen ist der Konflikt oder der Krieg seit einem Jahr. Seit April 2023 ist im Sudan ein Krieg ausgebrochen, den wir in unseren Medien kaum zu hören kriegen, ein Krieg mit 8 Millionen Binnenvertriebenen weltweit. Wir haben die Hälfte der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nur ein Drittel des Gesundheitssystems ist überhaupt noch funktionsfähig. Und das ist erschreckend zu sehen, was für eine Not dort herrscht. Und wir als Ärzte ohne Grenzen können das alleine nicht auffangen. Und die humanitäre Hilfe, es wäre so viel mehr notwendig vor Ort.
Ja, das heißt, da ist Ihr Büro, Ihre Aufgabe dann eben auch Appelle auszusenden, seht hin. Wenn Sie sagen, Neutralität, Unabhängigkeit steht in den Statuten und sind eben grundsätzliche Werte, in den Konflikten das durchzuhalten, stelle ich mir schwer vor. Ich habe dann irgendwo gelesen bei Ihnen auch, dass es auch vorkommt in kriegerischen Konflikten, dass Kriegsfeinde quasi Bett an Bett in einem Krankenhaus liegen könnten.
Unsere Neutralität bedeutet eben, dass wir mit allen Kriegsparteien sprechen und dass alle Kriegsparteien auch darüber informiert sind. Wir behandeln Patienten, wir behandeln Menschen und wir behandeln, das heißt, sobald jemand in unsere Klinik kommt, muss diese Person seine Waffen draußen lassen und im besten Fall auch die Uniform, wenn es möglich ist, je nach Verwundungsgrad. Und wird in unserer Klinik als Patient behandelt. Und wenn es bedeutet, dass zwei Patienten nebeneinander vorher oder hinterher vielleicht in kriegerische Aktionen involviert sind, dann mag das sein. Aber unsere Aufgabe als medizinische Organisation ist die medizinische Versorgung von Menschen und nicht darüber zu urteilen, was sie davor oder danach gemacht haben.
Die Schwierigkeit kann man sich ja geradezu bildlich vorstellen, in der da eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen ist. Wenn wir jetzt hingucken, steht ja quasi schon über unserem Thema das Beispiel Gaza. Also wenn wir uns den Überfall der Hamas vor Augen führen, die Bombardierung durch Israel, das unermessliche Leid der Bevölkerung, die seit Oktober feststeckenden israelischen Geiseln, all das im Kopf. Ärzte ohne Grenzen forderten Waffenstillstand. Welche Hilfe unter diesen Umständen ist für Ärzte ohne Grenzen überhaupt möglich momentan?
Das, was wir in Gaza aktuell an Hilfe leisten können, reicht bei weitem nicht aus, um der Situation der Menschen gerecht zu werden.
Was kann Ärzte ohne Grenzen machen im Moment?
Was wir im Moment machen, ist vor allem Wundversorgung, chirurgische Betreuung. Wir haben Patientinnen, die nach der Geburt Unterstützung brauchen in Kliniken, die wir aufnehmen. Sie müssen sich vorstellen, also gerade jetzt in der Geburtshilfe, es gibt Frauen entbinden teilweise in Krankenhausfluren, die entbinden teilweise in Zelten, weil einfach sie nicht rechtzeitig in Kliniken kommen. Die Zahl der Totgeburten steigt, die Zahl der Frühgeborenen steigt und wir haben zum Beispiel, auch uns ging es so, dass wir Patientinnen, schwangere Frauen teilweise wenige Stunden nach der Geburt entlassen mussten, teilweise nach 2 Stunden auch nach Kaiserschnitten. Und wir haben jetzt eine Klinik, wo wir diesen Frauen die Möglichkeit geben, zum Beispiel mindestens 24 Stunden nach schweren oder komplizierten Geburten stationär zu sein. Wir behandeln Patienten mit Infektionen und auch da sehen wir deutliche Zunahme von Infektionen, sowohl von Wundinfektionen, aber auch infektiösen Erkrankungen, die ansteckend sind, wie zum Beispiel Hepatitis A. Wir versuchen, soweit es geht, Patientinnen auch zu psychologischer Unterstützung zukommen zu lassen, wobei auch das sind eines der erschreckenden Sachen. Man kennt das in der Medizin oder auch bei uns von Ärzte ohne Grenzen, Sachen, die wir häufig sehen, dafür haben wir immer Abkürzungen. Und eine erschreckend neue Abkürzung ist WCNSF, steht für Wounded Child No Surviving Family, weil wir so viele verwundete Kinder sehen, die keine überlebenden Familien haben, dass wir dafür Herangehensweisen haben, wie wir mit denen zurechtkommen.
Und gleichzeitig sind ja die Mitarbeitenden genauso in Gefahr.
Das ist leider so. Über 200 humanitäre Helfer seit Beginn des Krieges, die ums Leben gekommen sind. Wir haben 5 unserer MitarbeiterInnen sind bei diesem Krieg auch ums Leben gekommen, sind umgekommen durch Angriffe. 2 davon, während sie Patienten betreut haben, während sie im Krankenbett waren. Krankenwagen werden angegriffen, Krankenhäuser werden angegriffen, humanitäres Personal wird angegriffen. Und das ist das, wir sehen das auch im Sudan, dass Krankenhäuser angegriffen werden. Wir sehen auch im Sudan, dass Kliniken angegriffen werden. Aber in Sudan schaut keiner hin. Und in Gazastreifen schaut die ganze Welt gerade hin und das Völkerrecht wird mit Füßen getreten von allen Kriegsparteien. Und das ist erschreckend, dass darauf nicht reagiert wird.
Amnesty, aber Ärzte ohne Grenzen fordert Aufklärung natürlich. Wissen Sie, was ich mich frage? Wie finden Sie unter diesen Umständen eigentlich immer wieder Freiwillige, die helfen?
Wir sehen vor allem, dass die Not der Menschen immens ist und die Kollegen, die für uns arbeiten, gehen eben immer in Krisen und Kriegsgebiete wie den Sudan oder auch Gaza und unterstützen die Patientinnen vor Ort. Und wir sehen gerade Kolleginnen, die auch im Gazastreifen waren, dass sie sehr bereitwillig sind, nochmal hinzugehen, weil sie sagen, sie können hin und wieder zurück, während unsere Kollegen aus dem Gazastreifen, die können nicht raus. Die sind seit einem halben Jahr der Situation ausgesetzt, müssen sich, ihre Familien, ihre Angehörigen jeden Tag was zu essen besorgen, schützen. Und bei all dem stehen sie morgens auf und gehen noch ihrer Arbeit nach. Im Vergleich ist das, was wir, die vielleicht dann von außen reingehen, machen können, ein Bruchteil, den die meisten von uns sehr gerne beisteuern.
Oder Sie jetzt eben seit diesem Jahr die Koordination von außen, Panyan Pavanta, Vorstandsvorsitzende der deutschen Sektion Ärzte ohne Grenzen. Dankeschön für die Zeit, die Sie hier investiert haben.
Ich danke Ihnen für die Einladung.